Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einen wunderschönen guten Tag. Auch heute wieder an diesem Montag.
Ach, was bist du so freundlich heute? Was ist denn los?
Ja, ich mag meine Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und, magst du mich auch?
Es kommt darauf an, wie du heute zu mir bist.
Na gut, okay, ich streng mich an und deshalb haben wir sehr schöne Themen ausgesucht.
Ich bin etwas unausgeschlafen.
Unausgeschlafen?
Ja, man hat mir eine Stunde gestohlen.
Eine Stunde?
Ja. Ja, gestern hat man mir eine Stunde gestohlen.
Umstellung, ja. Das habe ich mal programmiert, ja. Das läuft
bei mir.
Ach, du
bist schuld daran.
Nee, ich habe so ein paar Programme, die auf das Sommerzeit und Winterzeit drauf eingehen, die laufen immer noch.
Ach, ich bin so müde.
Ach komm, Mensch, die eine Stunde kriegen wir ja wieder geschenkt, kriegen wir doch wieder zurück.
Echt? Mit Zinsen?
Ja, klar, letzter Sonntag im Oktober.
Also, was haben wir denn diesmal in der Sendung drin? Weißt du das?
Nö.
Da geht es um Terahertz, allerdings nicht im Terahertz-Bereich, sondern im Gigahertz-Bereich.
Das ist irgendwie ganz komisch. Man hat den Terahertz-Bereich definiert, im Gigahertz-Bereich beginnt das Ganze. Warum konnte uns bisher noch keiner sagen?
Naja, das ist einfach mal so gemacht worden und nun ist
Oder
es so.
Oder ist das vielleicht, weil das Licht da in der Nähe auch anfängt?
Ja, Licht beginnt bei 300 Gigahertz. Ja, da ist also Infrarot C beginnt da. Aber naja, wir werden mal ein bisschen ganz, ganz tief da hineingucken. Der Zusammenhang Licht, elektromagnetische Wellen, was ja letztendlich das Gleiche ist und sich nur durch Frequenz respektive Wellenlänge unterscheidet, haben wir einen Professor, der trotz Urlaub mit uns sprechen will.
Und dann haben wir eine wunderbare Erfindung für mich speziell gedacht, damit ich auch im nächsten Jahr auf die CeBIT gehen kann. Es wird dort hygienisch einwandfreie Papier-Tastaturen geben, die, wenn der Kaffee eben da reingekippt wird oder der Wein drüber gekippt wird.
Dann nimmst du eine neue von der Rolle.
Von der Rolle. Einfach eine neue Tastatur und weiter geht's.
Dann gehen wir mal in die Terahertzen. Vergangene Woche flatterte bei mir eine Pressemitteilung auf den Schreibtisch und da stand drin, dass es nun erstmals gelungen sei, im Terahertz-Bereich Nutzdaten zu übertragen. Und
der
Beweis erbracht sei, dass das geht. Ich habe erstmal gedacht, mein Gott, was ist denn das für eine Pressemitteilung? Denn wieso muss man den Beweis erbringen, dass man bei höheren Frequenzen Daten übertragen kann? Ich habe mir das mal angesehen.
Können doch die Satelliten auch schon in ihren Gigahertz-Bereich? Das wissen, merken wir ja, sonst würden wir kein Bild empfangen. Also mich hat auch dieses Komische gestört, dass da im Terahertz-Bereich, aber dann nur mit 300 Gigahertz. Wieso fangen die bei 300 Gigahertz
an? Das sind 0,3 Terahertz.
Ist aber kein Terahertz eigentlich.
Ja. Es ist eben so im Sprachgebrauch drin und da kann man nur sagen, den haben wir nicht gemacht und wir hätten es anders gemacht, aber es ist nun mal so, wie es ist. Aber mal ganz kurz dazu, was denn das nun eigentlich bedeutet. 300 Gigahertz ist eine Frequenz, die ist im Mikrowellenbereich am oberen Ende, denn eigentlich definiert man diese Frequenz, diese 0,3 Terahertz, schon zugehörig zur Infrarotstrahlung, und zwar Infrarot C. Dort beginnt laut Definition also der Bereich des Lichts. Licht und elektromagnetische Wellen ist ja die gleiche Erscheinungsform, nur die Erzeugung ist anders und wir haben ja in unserem Kopf zwei dieser Radioempfänger für ganz, ganz kurzwellige Frequenzen dann, die wir dann als Farben bezeichnen und damit sehen wir. Aber dafür
sind wir aber nicht GEZ-pflichtig, ne? Diese Radioempfänger.
Die sind nicht GEZ-pflichtig. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Worum es hier geht, das ist, dass man bei Frequenzen, die so sehr hoch sind, und nur um es mal zu verdeutlichen, 300 Gigahertz, unser Radio, UKW, Radiofunk, bewegt sich um die 100 Megahertz. 300 Gigahertz ist also Faktor 3000 weiter nach oben, das ist schon ganz schön weit weg. So kommerziell werden so um die 70 Gigahertz zum Beispiel für Abstandsradar genutzt in Fahrzeugen und viel höher ist dann meist nur experimentell etwas. Aber warum muss man eigentlich so hohe Frequenzen nehmen und was gibt es dazu? Wir haben hier am Telefon Professor Thomas Kürner vom Institut für Nachrichtentechnik der TU Braunschweig. Schönen guten Tag, Herr Professor Kürner.
Ja, guten Tag.
Sie war das alles richtig, was er erzählt hat?
Ja, das kann ich eigentlich unterstreichen.
Ja, gut. Erstmal ganz herzlichen Dank. Sie haben heute Urlaub und trotz, dass Sie zu Hause sind, stehen Sie uns für unsere Fragen zur Verfügung. Finde ich ganz toll. Frage als erstes mal, man hat ja im Grunde genommen genügend Bereiche, wo man Informationen und Daten übertragen kann. Sie forschen jetzt an wesentlich höheren Bereichen. Warum machen Sie das eigentlich? Was ist so der Hintergrund? Nur der reine Forschungsgedanke oder haben Sie da schon ernsthafte Absichten?
Gut, also das sind sicherlich beide Aspekte, die Sie angesprochen haben. Da möchte ich auch gleich mal widersprechen, wenn Sie sagen, ja, es gibt genügend Bereiche, wo man Daten übertragen kann. Dazu muss man sagen, ja, das Spektrum ist ja alles reguliert. Es sind wahnsinnig viele verschiedene Funksysteme da eben drin. Das heißt, das Spektrum ist insgesamt begrenzt. Das ist eine Seite. Auf der anderen Seite muss man sich mal anschauen, wie die Datenübertragungsraten sich entwickelt haben, drahtlose Datenübertragungsraten im Mobilfunk. Wenn man das mir also auf einer Zeitskala sich ansieht und dann eben das weiter extrapoliert, dann wird man dahin kommen, dass man vielleicht bis in 10, 12 oder vielleicht 15 Jahren durchaus einige 10 Gigabit pro Sekunde an Datenübertragungsraten zumindest innerhalb Gebäuden realisieren möchte. Jetzt kann man sich fragen, wo kann ich diese Datenraten denn übertragen, mit welchem System? Jetzt brauche ich für eine hohe Datenübertragungsrate, brauche ich auch entsprechend viel Bandbreite und wir reden da eben dann vielleicht von 10 oder einigen 10 Gigahertz Bandbreite, die wir benötigen und die gibt es in dem Spektrum bis 300 Gigahertz eben nicht. Da findet man irgend so eine Lücke und eine Möglichkeit ist es eben dann eben jenseits von 300 Gigahertz dann eben zu schauen, wo es da Bereiche gibt, wo es eine Ausbreitung eher noch günstig ist und wo man dann eben solche Bandbreiten zur Verfügung hat.
Der Bandbreite muss man, glaube ich, mal dem Zuhörer erklären, wenn ich zum Beispiel einen Fernsehsender, der ja im Megahertz-Bereich übertragen wird, je nachdem in welchem Band, so zwischen 170, 180 bis 790, wenn ich den auf Mittelwelle übertragen wollte, wäre das gesamte Mittelwellenband, würde dafür noch nicht mal ausreichen. Und genau das gleiche Problem haben wir jetzt, wenn wir Daten sehr schnell übertragen wollen, dann brauchen wir eine hohe Bandbreite. Umso größer ein Wasserschlauch ist, umso mehr bekommen wir durch. Und das ist hier auch vergleichbar mit der Bandbreite. Nur ich kann eben bei 100 Megahertz nicht 1 Gigahertz übertragen, sondern ich muss dann wesentlich höher gehen, damit ich diese Bandbreite überhaupt benutzen kann. So, jetzt haben Sie aber schon gesagt, diese Anwendungen, die wachsen und wir müssen dann in diese Bereiche gehen. Es ist natürlich einfach ziemlich flach anzunehmen, dass man dort die gleichen Bedingungen hat wie bei niedrigeren Frequenzen. Wir haben ja nun erhebliche Probleme, bei diesen hohen Frequenzen eine Funkverbindung aufzubauen. Können Sie mal erklären, woran das liegt?
Genau, also da gibt's, wenn man sich allein schon mal die einfachste Freiraumausbreitung einfach anguckt, das heißt, wenn die beiden Antennen sie sehen, wenn überhaupt keine Hindernisse, nichts dazwischen ist, dann nimmt einfach die Dämpfung, das heißt, das Empfangssignal bei einer konstanten Sendeleistung nimmt eben mit der Frequenz dann eben ab. Und das ist bei 300 Gigahertz dann eben so, nimmt eben so stark ab, dass man nur eine relativ geringe Reichweite hat, oder man kann das halt dann eben kompensieren durch Antennen, die entsprechend scharf bündeln, dass man dann das eben überbrücken kann. Das ist aber nicht das einzige Problem, das wir hier eben haben. Und jetzt hatte ich vorhin gesagt, ja, wenn eben die Sichtverbindung zwischen den beiden Antennen frei ist von irgendwelchen Hindernissen, sobald da jetzt eben noch Hindernisse ins Spiel kommen, dann wird es bei den hohen Frequenzen eben noch dramatischer, weil dann eben so ein Hindernis die Empfangsleistung dann eben noch geringer ist, da ist eben dann so ein richtiger Schatten, der eben umso ausgeprägter ist, je höher die Frequenz ist. Und an der Stelle da tritt zumindest, bei meiner Arbeitsgruppe ist es auch eine Motivation, wo eben dann so der Forscherdrang eben kommt. Das sind eben jetzt eben Frequenzbereiche, wo man diese ganzen Ausbreitungsphänomene eben noch nicht so erforscht hat. Und da interessiert uns eben, wie dann da eben die Wellenausbreitung ist in dem Frequenzbereich.
Ich lese hier gerade was ganz Nettes hier. Da Mutter Natur bei der Erschließung der Terahertzwelle nicht nett zu uns ist, müssen wir versuchen, ihr Stück für Stück etwas abzutrotzen. Das ist das in einfachen Worten gesagt, was Sie eben auch gesagt haben.
Ja.
Ne? Man muss also irgendwo ansetzen und muss gucken, wie kriege ich es hin.
Genau. Ja, also eine Möglichkeit, das hinzukriegen, ist es, entsprechende Antennen zu bauen, die entsprechend scharf bündeln. Jetzt haben wir, auch wenn wir uns im Gebäude aufhalten, natürlich das Problem, dass ich dann immer so eine direkte Verbindung brauche zwischen den beiden Antennen. Das kann aber da irgendjemand in so einen Strahl zum Beispiel reinlaufen. Dann habe ich eine Unterbrechung der Sichtverbindung und damit würde die Kommunikationsverbindung dann eben abbrechen. Das wollen wir aber nicht. Dann kann man eben versuchen, sozusagen über Bande zu spielen und eben noch die Reflexion eben noch mit auszunutzen. Was aber auch wiederum dazu führt, dass man entsprechend intelligente Antennensysteme braucht, die eben hier dann eben den Strahl nachführen können. Und um das wiederum zu entwickeln, muss man eben die ganzen Ausbreitungsphänomene, Reflexion, Streuung und so weiter, erstmal genau untersuchen.
Sie sprachen von Antennen. In diesem Frequenzbereich benutzt man nicht mehr Antennen, wie man sie früher vom Dach her kannte, Fernsehantennen, sondern die Wellenlänge, das ist 1 Millimeter und der normale herzliche Dipol, das ist dann so Lambda halber oder sowas, der Strahler, das wäre also 0,5 Millimeter Länge der Antenne. Und da kann man sich vorstellen, das bringt nicht so wirklich. Sie haben Hornstrahler, wenn man das auf den Bildern sieht. Ja. Ungefähr vergleichen kann man es vielleicht ganz grob mit so einem LNB, was an der Satellitenschüssel hängt. Das ist so in etwa. Aber da ist noch was ganz Besonderes. Um eine noch stärkere Bündelung zu erreichen des Signals, haben Sie davon noch Linsen für elektromagnetische Wellen, Linsen, optische Linsen.
Ja.
Woraus bestehen die? Wie funktionieren die?
Ja, also das sind eben Linsen aus Kunststoff und die führen eben dann dazu, dass eben die einzelnen Strahlen oder dieses Strahlenbündel ist von der Antenne weggeht und normalerweise so im ganzen Raum dann eben verteilt wird, was eben auch dazu führt, dass die Energie sich dann im Raum verteilt und damit eben gedämpft wird. Diese Linsen führen dazu, dass diese vielen Strahlen, so kann man vielleicht ganz einfach erklären, dann eben gebündelt werden, dann eben auf die andere Antenne auf der anderen Seite dann eben fokussiert werden.
Also eine Brille für eine Antenne.
Ja, so kann man es sagen, ja.
Ich lese jetzt hier so die Anwendung. Müsste ich auch mal wissen, warum macht man eigentlich diese Terahertz-Strahlversuche? Mit Terahertz-Geräten lassen sich im Hosenbund versteckte Waffen ausmachen, Sprengstoffe erkennen oder Materialien überprüfen. Soweit jedenfalls zur Theorie.
Ja.
Ist das Wahrheit oder ist das ein bisschen viel James Bond?
Da gibt's, wenn wir jetzt eben von den Anwendungen sprechen, sind genau solche Anwendungen in diesem Frequenzbereich eben schon wesentlich näher daran, wirklich realisiert zu werden. Also eine der 4 Forschergruppen, die in Braunschweig in dem Terahertz Communications Lab zusammengefasst sind, beschäftigt sich überwiegend genau mit solchen Anwendungen. Das ist die Gruppe von dem Professor Koch.
Sie haben jetzt mit Ihrem Versuchsaufbau eine Entfernung von 22 Metern überbrückt. Mit welcher Leistung?
Das war so eine Ausgangsleistung so in der Größenordnung von 1 Milliwatt.
Und der Antennengewinn war, glaube ich, bei 24 dB sowas?
Ja.
Das heißt, das ist ganz enorm. 24 dB ist etwa Faktor 400. Ja, nicht ganz, mit der man die Ausgangsleistung multiplizieren müsste. Jetzt kann man natürlich klar erkennen, dass das nicht für große Reichweiten gedacht ist, also kein Ersatz ist für unsere Funk- oder Telefone oder sonst irgendwas, sondern dass das für eine In-House- oder In-Raum-Kommunikation ist.
Ja.
Was ist da denkbar, dass man große Datenmengen einfach innerhalb eines Raumes überträgt?
Genau, also wenn man sich die Entwicklung der Datenraten beim Festnetz ansieht, da geht die Entwicklung ganz klar in mehrere 10 Gigabit pro Sekunde, 100 Gigabit pro Sekunde. Das heißt, dann werden eben diese Übertragungsraten dann leitungsgebunden, kommen dann zum Beispiel an so einer Steckdose an der Wand dann eben raus. Und jetzt kann man da das Kabel natürlich weiterführen zum Rechner, man kann aber auch versuchen, das eben dann drahtlos dann eben zum Rechner zu übertragen. Oder wenn Sie an eine Anwendung denken, einen Konferenzraum, wo mehrere Nutzer drin sind, die alle ihren Laptop dabei haben und jetzt eben in Zukunft Anwendungen haben, wo sie große Datenmengen eben übertragen wollen.
Hochaufgelöste Videos oder sowas.
Ja. Ja, wenn Sie die alle dann verkabeln müssten, das wäre eben ein riesen Aufwand. Weil mit dem herkömmlichen Wireless LAN, wie wir es eben jetzt kennen, da reicht halt eben die Bandbreite dann eben nicht aus.
Und ist das wirklich so, wenn 22 Meter bei dem Versuch erreicht sind, ist Schluss? 22 Meter 10 geht nichts mehr?
Ja gut, das kommt jetzt natürlich darauf an, was für ein Übertragungsverfahren das man nimmt. Ich meine, wir haben hier jetzt eben dieses System erstmal aufgebaut, um überhaupt zu demonstrieren, dass man eben da ein Signal mit einigermaßen Qualität überhaupt übertragen kann, wobei wir hier jetzt einfach das Signal, das aus dem Endgerät eben rauskam, einfach dann eben umgesetzt auf die 300 Gigahertz und dann eben übertragen. Da haben wir jetzt eben noch keine speziellen Übertragungsverfahren eingesetzt, um speziell eben auch mit diesen Funkausbreitungsbedingungen bei diesen Frequenzen dem eben gerecht zu werden. Das wird dann eben auch Gegenstand der weitergehenden
Forschung. Was haben Sie übertragen? War das Musik?
Das war ein Video.
Analoges Übertragungsverfahren, ein Video. Wobei sicherlich künftig da andere Modulationsverfahren zum Einsatz kommen. Das wird auch digital sein, nehme ich.
Ja, auf jeden Fall. Das analoge Verfahren hat sich jetzt insofern halt eben auch mal schön dafür geeignet, um eben auch die Reichweite eben zu ermitteln. Beim analogen System, wenn da eben langsam die Störungen größer werden, das Signal schwächer werden, dann sieht man, wie das Bild dann halt eben langsam schlechter wird. Wenn man es digital macht, da ist der Übergang dann zwischen dem, dass es mit guter Qualität funktioniert und da, wo es gar nicht funktioniert, natürlich ein ziemlich abrupter.
Viele Artefakte. Ja.
Genau. Und insofern war das jetzt einfach nochmal ein schönes Beispiel, um das erstmal auszuprobieren. Mhm. Aber es ist natürlich erst ein Anfang, um so ein Videosignal zu übertragen, bräuchte ich keine 300 Gigahertz. Das kann man heutzutage mit den drahtlosen Übertragungssystemen, die bei 2,4 Gigahertz funken, kriegt man heutzutage bei jedem Discounter für ein paar Euro. Mhm.
Herzlichen Dank für diese Information. Es war sicherlich ein Blick in die Zukunft. Nicht die Zukunft von morgen, sondern von übermorgen. Aber ich wäre gern dabei.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Vor einigen Jahren war ich in England und da hat Epson etwas vorgeführt, was damals sensationell war. Es war wie ein großes Bild an der Wand, Papier. Und da leuchtete brillant ein Farbbild herunter, nicht nur ein Bild, ein Video. Das war so die ersten Versuche, wie so etwas in der Zukunft sein konnte. Noch während der Vorführung ging das Ding kaputt, aber dann ging man an einen Drucker und hat dann so etwas gedruckt, kleine Schaltungen und so ähnliche Sachen. Und man hat normale, handelsübliche Drucker genommen und hat damit Schaltungen gedruckt. Die haben zwar nicht funktioniert, aber die Idee war da. Und man war sehr sicher und sehr überzeugt davon, dass es irgendwann einen realen Einsatz geben wird. General Electric, ein Mischkonzern aus den USA, kommt jetzt und verkündet, in 2 Jahren wolle man Beleuchtungskörper von der Rolle auf Papier drucken, also organische Leuchtdioden. Das wäre doch eine feine Sache, Wolfgang, was? Eine Glühlampe kaputt, geht man an den Drucker, druckt sich was Neues und hängt es irgendwo auf, da wo man Licht braucht?
Ja, das wird sowieso irgendwie so kommen, dass man sich alles druckt. 3D-Druck, dass man vielleicht ein neues Besteck haben will, geht man an seinen 3D-Drucker.
Das gab's doch schon, ja? Lokal da, wo man sich Besteck drucken kann.
Ja, ne? Dass man sich alles dann eben dreidimensional drucken kann.
Ja, die Idee ist natürlich großartig, ja. Dass ich einfach nur die Tintenpatronen austausche und so etwas mache. Also wenn so eine Firma wie General Electric da reingeht und 13 Millionen US-Dollar investieren die in dieses Projekt, dann müsste man eigentlich sagen, die haben vorher darüber nachgedacht. Mal sehen, was daraus wird. Aber in Deutschland gibt es auch Sachen, die erstmal umhauen, wenn man sie hört.
Und die gibt's schon.
Und die gibt's schon. Und die werden auch schon vorgestellt. Und zwar ganz neue Sachen. Gedruckte Elektronik auf Papier. Wir haben am Telefon Andreas Erle. Er ist Geschäftsführer der Printed Systems GmbH in Chemnitz. Schönen guten Tag, Herr Erle.
Guten Tag, Herr Rudolf.
Was heißt denn das? So ganz provokativ, wenn ich zu Ihnen komme und sage, ich hätte gern einen neuen Computer, können Sie mir den drucken?
Nein, das können wir heute sicherlich nicht. Aber was wir drucken können heute, sind Datenspeicher von der Rolle.
Datenspeicher, wie groß ist so etwas im Moment von der Speicherkapazität?
Also unser Datenspeicher kann 96 Bit speichern und einmal beschrieben werden.
Und wie groß ist das auf Papier im wahrsten Sinne des Wortes?
Das ist etwa 3x5 Zentimeter groß.
Klingt so nach Etikett.
Das ist etwas so groß wie ein Etikett, genau.
Einmal beschrieben werden heißt auch, ich kann nicht fälschen.
Genau, also wir beschreiben es einmal bei uns in der Elektronikdruckfabrik und danach kann das nicht mehr verändert werden.
Und ist das jetzt irgendwie so eine physikalische Grenze oder sagen Sie, das ist jetzt der erste Start bei uns, das stellen wir dann in Dresden auf der Messe am 8. und 9. April vor und wie geht's weiter?
Das wird auf jeden Fall wachsen, was die Kapazitäten angeht. Wir hatten letztes Jahr noch den 16-Bit-Tech, haben dieses Jahr den 96-Bit-Tech. Jetzt will ich nicht sagen, dass es nächstes Jahr schon mehr ist, aber das wird wie in der Elektronikindustrie üblich dann sich auch vermehren und weiter Speicherkapazität gewinnen.
Ja, wie stelle ich mir denn jetzt so etwas vor? Sie haben einen speziellen Drucker mit speziellen Druckpatronen und nehmen spezielles Papier und dann drucken Sie das einfach und es funktioniert. Ist doch kaum vorstellbar.
Das ist Verfahren, das mit Massendruckverfahren zu vergleichen ist, also Offsetdruck oder Tiefdruck, und nicht mit dem Tintenstrahldruck zu vergleichen. Und daher kommt auch die hohe Produktivität. Also es ist eine große Druckmaschine, so wie Sie sich so einen Zeitungsdruck vorstellen. Und auf so einer großen Druckmaschine, die natürlich von uns entwickelt und gebaut ist, und auch das Druckverfahren ist von uns entwickelt und die Druckfarbe ebenso. Aber das wird auf sehr, sehr großen Maschinen im Rollendruck Highspeed produziert.
Was ist denn das Geheimnis der Druckfarbe?
Dass es sich verdrucken lässt. Also in der Druckfarbe sind sogenannte Funktionspolymere. Das sind Kunststoffe mit elektrischen Eigenschaften. Leitend, halbleitend, isolierend kennt man von Kunststoffen. Und mit diesen Eigenschaften lassen sich prinzipiell elektronische Bausteine bauen.
Aber die müssen ja nur 0 und 1 können, ne? Bei dem Siegel, bei dem Etikett.
Bei dem Etikett, genau. Wie ein Transistor müssen die
0 und 1. Und wie erkennt man die 0 und wie erkennt man die 1? Oder wie stellt man die 1 ein? Wie stellt man die 0 ein?
Das ist ein kapazitives Ausleseverfahren. Dazu brauchen Sie einen extra Reader, auch von uns. Und mit dem Reader können Sie dann diesen Datentag lesen.
Das heißt kapazitiv, Sie haben also gar keine Kabelverbindung zu diesem Tag, sondern Sie gehen nur da sehr nah ran.
Genau, wir brauchen Entfernung unter einem Millimeter. Also im Prinzip muss es aufgelegt oder eingeschoben werden. Und dann kann man diesen Datenspeicher auslesen.
Kann ich dann aus der eingeprägten Fabrik 1 nachher irgendwie eine Fabrik 0 machen?
Nein. Also wir beschreiben den Tag und auch aus Sicherheitsgründen ist er dann nicht mehr veränderbar.
Das ist also eine Anwendung, die Sie haben. Und dann habe ich etwas gelesen, das finde ich also für meinen Kollegen da hervorragend. Der schüttet überall Kaffee drüber.
Auch Wein.
Auf der nächsten CeBIT könnten wir ihm dann eine neue Tastatur drucken. Sie können Tastaturen drucken, die dann funktionieren. Ist das wahr?
Das ist so, genau. Wir drucken Tastaturen ebenfalls mit unseren Elektronikdruckmaschinen.
Ich wusste, es gibt eine Hilfe für mich. Ich wusste es. Irgendeiner sitzt da und baut mir was.
Und am Ende kommt eine Tastatur raus, die Sie frei bedrucken können, vorne und hinten mit 4C, also mit Farben, wie Sie wollen, und bis zu 36 Tasten auf eine A4-Tastatur beliebig frei platzieren.
Aber ist so eine große Tastatur nicht 103 oder so irgendwie?
Wir schaffen bis 1 Meter groß, 1 Meter mal 70 Zentimeter, genau.
Genau, das brauche ich.
Das schaffen wir auch.
Ja. Herr Erle, wie dick ist die Tastatur?
Die ist so dick wie 3 Papierschichten.
Also 0,3 Millimeter etwa?
Würde ich mal schätzen. Ja.
Das heißt, die kann ich zusammenrollen, in die Tasche stecken. Was passiert, wenn ich die knicke?
Also im Regelfall funktioniert sie noch. Wir haben vor 1,5 Jahren ein Sammelkartenspiel für Kinder produziert, für die Firma Minipos. Hurra Fußball hieß das. Und dieses Sammelkartenspiel funktionierte mit unseren elektronischen Datenspeichern. Und die Kinder, sie glauben gar nicht, was die mit den Karten machen. Ja, also die Hotline, die hat sich ganz fleißig damit beschäftigt. Die fallen in die Badewanne oder in die Wasserpfütze oder werden Ecken rausgerissen und zerknüllt.
Und laufen noch?
Allermeistens. Ja, wir übernehmen dafür keine Garantie, aber es ist eine sehr robuste Technologie.
Herr Erle, wie kriege ich diese Tastatur an meinen Computer dran? Elektrisch.
Dafür brauchen Sie wie zum Kartenauslesen eine Schnittstelle. Wir nennen diese Schnittstelle für die Tastatur einen Konnektor, der ein Kabel besitzt, also so eine Klemme, ein Kabel und einen USB-Adapter, den Sie an den PC stecken, in die USB-2-Schnittstelle. Und Sie brauchen keinen Treiber installieren, sondern das System läuft dann von selbst.
Das ist aber jetzt eine andere Druckfarbe, denn die muss ja irgendwie drucksensitiv sein. So Piezo oder irgendwelche Elemente müssen da ja drin sein. Oder wie machen Sie das, dass der Druck wiedergegeben wird für die Taste?
Also das sind Druckschalter sozusagen, kleine Druckschalter, die wir da reindrucken.
Genau. Und die Printed Electronics Europe, das ist die Messe in Dresden am 8. und 9. April, da stellen Sie was aus? Diese beiden Produkte oder haben Sie da schon mehrere Sachen, die Sie vorstellen können?
Also da stellen wir diese beiden, wir nennen es Kerntechnologien oder Produktkerne vor, in unterschiedlichen Anwendungen.
Gibt es schon eine Vorstellung, was so etwas kosten würde, was ein solcher Tag mit diesen 3x5 cm und diesen 96 Bit kosten könnte?
Ja, da gibt es natürlich Vorstellungen, aber da kann ich jetzt keine Preise nennen, denn es hängt wie jedes Druckprodukt ganz extrem von der Auflage ab. Also da wir Massendrucken, so wie bei jedem Massendruckprodukt, macht es ab einer gewissen Stückzahl Sinn, bei uns ab 1 Million Stück, sagen wir. Und wenn Sie da sehr hohe Volumen drucken, dann wird es kostengünstig. Und wenn Sie eben weniger Volumen drucken, weniger Stück haben, dann wird es weniger kosten.
Und wenn ich 1 Million dieser Tags bei Ihnen bestelle, was kostet mich?
Das kommt auf das Projekt an. Das möchte ich jetzt noch nicht sagen.
Also es muss ja sehr wahrscheinlich, muss es ja billiger sein als Konkurrenz, die RFIDs.
Es ist erheblich billiger.
Aha, da haben wir es ja schon. Also jetzt frage ich mich aber, warum bauen Sie Papiertastaturen? Doch nicht wegen mir alleine. Wer braucht denn eine Papiertastatur?
Also Papiertastaturen kann man brauchen im Spielebereich. Sie können sich vorstellen, jedes Spiel wieder eine neue Tastatur. Ne? Also was weiß ich, wenn Sie an so Adventure-Spiele denken, gibt es ein neues Territorium, gibt es eine neue Tastatur oder gibt es neue Spielfiguren, gibt es eine neue Tastatur. Oder im Lernbereich für Kinder, Tiere lernen oder ähnliches, kann man jedes Mal mit einer neuen Tastatur arbeiten.
Und im Internet siehst du dir im Internetcafé eine neue Tastatur von der Rolle aus rein hygienischen Gründen.
Ja, genau.
Das kennen
wir. Und ich baue mir eine Cebit-Tastatur, damit ich den Kaffee dafür schütten kann.
Genau, oder Sie bauen sich eine Shortcut-Tastatur mit den Dingen, die Sie am meisten brauchen und drucken in Ihrem Drucker zu Hause da die dementsprechenden
Bildchen drauf. Jetzt kann man natürlich auch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wenn ich mir das so ansehe, so Presseveröffentlichungen auch aus Ihrem Hause, da spricht man heute schon davon, dass man Tapete herstellen könnte, die auf Tastendruck, die Taste ist dann natürlich in der Tapete mit drin, die Farbe ändert oder vielleicht ein anderes Bild bringt. Genauso wie man eine Zeitung auf diesem Papier gedruckt hat und da sind dann Bilder drin, bewegte Bilder oder Videos, die da abgespielt werden. Ist so etwas heute schon realistisch denkbar?
Nein, also heute kann man das sicherlich nicht machen, aber für die Zukunft ist es denkbar. Prinzipiell können diese Funktionspolymere eben auch Licht emittieren. Sie hatten vorher schon General Electrics erwähnt, die OLEDs von der Rolle demnächst drucken wollen. Und sobald man diese Funktionspolymere, diese Leuchten von der Rolle auf Papier drucken kann, dann kann man Bildschirme drucken, die man dann auch auf Tapeten bringt. Wir arbeiten auch an solchen Dingen. Aber das ist noch einige Jahre hin. Also da wird sicherlich noch einiges Zeit ins Land gehen.
Ich wünsche mir da so eine Tapete, die ich anschließen kann an eine Kamera. Und
dann komme ich ans Video. Komme ich als Video drauf?
Nein, auf meine Tapete nicht. Nein, das ist ein Fenster, da kann ich dann rausgucken, obwohl kein Fenster ist. Also die Anwendungen sind ja irrsinnig groß und ich kann mir vorstellen, dass in großen Stückzahlen das auch sehr günstig sein wird. Herzlichen Dank für diese Informationen. Ja. Ich würde ganz gerne mal mit sowas spielen. Vielleicht könnten Sie uns mal so ein paar Muster schicken, denn das ist einfach ein Teil Zukunft und dann würde ich gerne drauf gucken.
Und eine CB-Tastatur, bitte.
Ich schicke Ihnen eine Tastatur und zur Textu. Sehr gerne sogar.
Das war Andreas Erle von Printed Systems in Chemnitz. Schönen Dank.
Ich bedanke mich. Auf Wiederhören.
Also es ist ja schon irre, was man so alles machen kann. Ne?
Das ist die Zukunft wird wahr. Wenn ich mir vorstelle, irgendwann haben wir eine Zeitung und die schlagen wir auf oder ich bekomme einen Brief, einen richtigen Brief, mache ihn auf und da läuft auf dem Brief ein Video oder das ist schon Wahnsinn.
Also die Zeitung mit Bewegtbildern wäre ja auch was Neues.
Ne? Da könnte auch die Zeitung überleben, ja.
Und viele Leute fragen ja immer, mein Gott, ihr macht jede Woche eine Sendung, habt ihr denn überhaupt so viele Themen?
Ja, wir haben noch mehr Themen. Ich habe also hier noch Themen.
Aber wenn man darüber nachdenkt, die Themen, die kommen und kommen und kommen.
Kostenlos.
Kostenlos. Und sie liegen einfach auf der Straße, oder wie sagt man da?
Ja.
Und man braucht sie nur aufzuheben. Also das ist schon eine heiße Zeit, in der wir da leben. Auch wenn der Computer schon erfunden ist, aber es war nicht die letzte große Erfindung. Das Internet kam danach und es wird auch wieder eine große Erfindung kommen.
Ja, der Computer ist nur ein Teil der Zukunft.
Und das wird sicherlich auch im genetischen Bereich, wird das Ganze wahrscheinlich auch irgendwo eine Riesenerfindung geben.
Ja, vielleicht haben die nächsten Menschen genetisch schon den Daumen automatisch oben.
Genau, und zicke zack, zicke zack.
Immer EPÜB, immer EPÜB.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.